Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Uns ist ja nichts peinlich oder unangenehm oder so hier in Deutschlandfunk Nova. Wir sprechen über alles, über Liebe zu dritt oder zu viert oder zu fünft, über freie Menstruation, über Intimrasur oder über Stuhltransplantation. Und heute setzen wir noch ein kleines Häufchen obendrauf. Wir sprechen in dieser Stunde über eine Tablette mit einem ganz besonderen Wirkstoff. Pascal Fischer ist heute Abend der Mann an meiner Seite und der Mann, der zu diesem Thema recherchiert hat. Lieber Pascal, wir wollen ja jetzt noch nicht zu viel verraten, aber diese Tablette verspricht einiges, wenn man sie denn nehmen würde. Was könnte man dann besser?
Besser ganz schnell laufen, ganz ausdauernd laufen. Ja, also wäre was für Hochleistungssportler, aber vielleicht auch für dich und mich, wenn wir sportlicher werden wollen.
Und wenn wir das tatsächlich einnehmen würden, freiwillig, was sich hinter dieser Wundertablette verbirgt, das werden wir euch noch in dieser Stunde sagen. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Hi there. This is Sonja, and you're listening to Deutschlandfunk Nova, and I speak English because I can. And hopefully you do too. Eric Hansen, wenn ich so Englisch spreche, geht das klar für dich oder ist es ganz schlimm?
Ich finde das wunderbar. Ich finde es ambitioniert und klasse.
Ja, vielen Dank erstmal. Berlin ist ja voll von Menschen, die Englisch sprechen, sagt Jens Spahn von der CDU. Ihn macht das sauer, er findet das provinziell und er sagt, da bildet sich eine Gesellschaft mit denen, die kein Englisch sprechen können oder wollen, nichts zu tun haben möchten. Wir finden ja, wenn in Berliner Cafés und Restaurants schon so viel Englisch gesprochen wird, dann doch bitte wenigstens richtig gut. Eric T. Hansen kommt aus den USA, er lebt seit über 30 Jahren in Deutschland, die meiste Zeit davon in Berlin. Und in seinem Buch For Better Your English versucht er im Endeffekt uns Deutschen zu helfen, besser zu werden in dieser crazy Sprache. Eric, was ist denn deine Wahrnehmung in deinem Kiez? Sprechen da viele Menschen Englisch?
Es gibt eine Straße, die sich verhipstert. Und da wird sehr viel Englisch gesprochen und ein bisschen ärgert es mich auch, weil ich mir Mühe gemacht habe, Deutsch zu sprechen. Alle meine Freunde sprechen Deutsch. Aber man muss es aus zweierlei Sichtweisen sehen. Erstens, wenn ich jetzt einen Amerikaner höre, der ein Jahr lang hier lebt und immer noch kein Deutsch kann, sage ich, geh zurück nach Cincinnati, wenn du zu faul bist, um die Sprache zu lernen. Aber die meisten Leute sind ja nicht englische Muttersprachler, die kommen ja aus Spanien oder die kommen hier nur eine Woche oder die sind Skandinavier. Und für die ist Englisch schon eine zweite Sprache. Und die Tatsache, dass man in Berlin immer mehr Englisch kann, ist der Beweis, dass Berlin immer zu einer internationalen Staat wird. Also, dass man in Deutschland sehr viel Englisch kann, ist eigentlich nur ein wahnsinniges Kompliment für das Land.
Das heißt, du siehst es ein bisschen differenzierter. Was sind denn so typische Sachen, die dir auffallen, wenn wir Deutschen versuchen, Englisch zu sprechen, wo du manchmal so insgeheim doch noch ein bisschen lachen musst?
Das Buch natürlich, For Better Your English, ist natürlich voll von solchen kleinen Anekdoten. Und ich finde manche richtig putzig. Zum Beispiel viele meiner Freunde oder auch einfach Leute, die ich kaum kenne, sagen gern, mein Lieber, zu dir, Herr Hansen, mein Lieber, was halten Sie von? Und sie sagen, mein Lieber. Und dann, wenn sie es aber auf Englisch übersetzen, kommt es, my dear. Oder auch sie sagen, my dear. Aber auf Englisch heißt my dear Schätzchen.
Hansen, mein Schätzchen dann, ja?
Hansen, mein Schätzchen, okay. Ja. Was halten Sie von der politischen Lage, mein Schätzchen? Aber ich korrigiere sie nicht, weil ich finde es so herzerwärmend, dass irgendjemand heutzutage mich mein Schätzchen nennt. Also ich finde es schön, mein Schätzchen genannt zu werden.
Es ist auch nice, wollte ich jetzt fast schon sagen. Es ist tatsächlich ganz nett, ne? Genau, okay. Wenn wir uns nochmal so ein bisschen auf die Wortwahl konzentrieren oder auch auf die Aussprache, hast du denn da das Gefühl, das mit dem Englisch funktioniert ganz gut? Oder kommen da manchmal auch so Slang-Begriffe zum Beispiel dazwischen, die dich vielleicht so ein bisschen irritieren? Könnte ja auch sein.
Well, es gibt natürlich immer Leute, oft sind es junge Leute, die cool sein wollen und die verlegen sich auf amerikanische Slang und die benutzen sehr viele Worte, die aus der amerikanischen Popkultur haben, die als cool gilt. Und es ist cool, nur die vergessen, dass 99,99% aller Amerikaner, genau wie alle Deutschen, alle Engländer, nicht cool sind. Die benutzen Worte wie Motherfucker und Cocksucker und Fucker nicht. Die zucken zusammen, wenn sie das benutzen. Wenn sie einen Geschäftspartner haben und sie benutzen das Wort Cocksucker mit ihm zusammen, er denkt sich erstmal, was ist das für ein ekelhafter Typ hier? Ich will ihm nicht die Hand geben. Das ekelt mich an. Also das ist, wir benutzen diese Popsprache nur in der Popwelt. Und das gilt auch für so Slang wie wanna, I wanna oder I'm gonna oder auch wow und yeah und hi. Wenn ein Deutscher wow oder yeah sagt, er übertreibt es, weil er glaubt, die Amerikaner sprechen mit Kaugummi im Mund. Das tun wir aber nicht. Und wenn man selber, wenn ein Deutscher mit Kaugummi im Mund spricht und sagt, yeah, man, das kommt uns wie eine Karikatur rüber und es ist unangenehm und auch beleidigend.
Welche Tipps hast du denn so generell noch für uns? Also ich bin jetzt in Berlin unterwegs und ich bin in einem Café und ich bekomme irgendwie schon mit so, naja, hier sprechen doch relativ viele Leute Englisch, bestellen auch auf Englisch. Was würdest denn du machen?
Das Erste ist, sich nicht immer entschuldigen und korrigieren. Wenn Sie mitten im Satz sind und Sie glauben, Sie haben etwas Falsches gesagt, vergessen Sie und sprechen Sie weiter. Also einfach reden.
Einfach
und
machen,
ein bisschen Selbstvertrauen.
Ja,
machen. Ja. Okay. Das kommt gut an. Also ich übertreibe nicht. Das andere ist, beim Lernen, viele Deutsche unterschätzen die Sprache. Die sagen, eine deutsche Sprache ist schwere Sprache. Aber die Wahrheit ist, die englische Sprache ist in manchen Punkten schwieriger als die deutsche. Die Zeiten sind unglaublich wichtig und unglaublich schwierig. Und im Deutschen, niemand nimmt das Futur mehr. Man sagt nicht, morgen werde ich ins Kino gehen. Man sagt, morgen gehe ich ins Kino. Mhm. Gehe ist ja Präsens, ist nicht Futur. Aber wenn man das auf Englisch sagt, tomorrow I go to the movies, dann hat man zwei verschiedene Zeiten drin. Tomorrow ist morgen, aber gehe, ich gehe, I go, ist jetzt. Und das ist verwirrend. Also wenn man es schafft, diese Hürde zu überwinden, die Zeiten richtig zu können, das ist viel wichtiger als jede Aussprache. Wichtig sind diese Zeiten. Das ist wirklich Gold wert, wenn man die Zeiten richtig kann.
Eric, das war sehr erhellend. Ich danke dir sehr, dass du uns das alles mal so erklärt hast. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal nach Berlin fahre, habe ich irgendwie deinen Ratschlag im Ohr. Einfach machen.
Einfach machen.
Na? Okay.
Richtig, ja.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Lass uns über Schönheit sprechen, und zwar über die französische Schönheit. Also die Franzosen legen ja sehr viel Wert auf Eleganz, sind oft wirklich sehr gut gekleidet, haben eine schöne Frisur und so weiter und so fort. Auch der Präsident Emmanuel Macron legt da viel Wert drauf. Politik ist nun mal auch Show und in Shows muss man eben gut aussehen. Und besonders schön ist, wenn der Steuerzahler die Rechnung zahlt. Die ganze Geschichte dazu, die dröseln wir jetzt mal auf. Es gibt nämlich eine Rechnung mit einer ziemlich hohen Summe drauf, die der Gründer von La France en Marche, also Emmanuel Macron, für seine Schönheit ausgegeben hat. Pascal Fischer, du hast dir die Rechnung nochmal angeguckt. Was steht denn da drauf? Wie viel ist das?
Ja, insgesamt sind das 26.000 Euro Mai, Juni, Juli. Das sagt das Magazin Le Point. Das ist aufgeschlüsselt in zwei Rechnungen, wenn du es dir anguckst. Einmal 10.000 und einmal 16.000. Die sind gegangen an eine gewisse Natascha M. Das ist eben die persönliche Schönheitsbetreuerin.
Okay, ich muss wirklich gerade drüber nachdenken. Also warum gibt der Präsident von Frankreich 26.000 Euro aus seit Mai für Schönheit? Warum?
Na, erstmal hat man da wohl ganz schnell jemanden gebraucht. Das sei alles so ein überstürzter Notfall gewesen. Da haben zumindest die Helfer des Präsidenten sich verteidigt. Kommende Rechnungen würden sehr viel geringer ausfallen, hieß es. Und schließlich müsse Natascha M. ja auch zu allerlei Terminen gehen, ne? Also zu Pressekonferenzen, aber auch auf Auslandsreisen mitfliegen. Und ja, die Rechnung sei hoch, aber immer noch kleiner als die von den Präsidenten vor Macron.
Aha, das heißt, das Ganze hat Tradition, oder wie?
Ja, das ist ein Problem eigentlich so jeder politischer Partei und Richtung. Macrons Vorgänger, der Sozialist François Hollande, der hat wohl 30.000 Euro für Make-up ausgegeben und fast 10.000 für einen persönlichen Friseur. Die Medien nannten das dann so süffisant Shampoo-Sozialismus. Und Hollandes Vorgänger, der Konservative Nicolas Sarkozy, der hat sich ja für 8.000 Euro monatlich schön machen lassen.
Wir halten nochmal fest, Macron hat sich das Make-up nicht selber ins Gesicht geschmiert. Das war nicht für ihn, sondern für jemanden, der eben für ihn arbeitet, eine Frau. Und ja, ich glaube, das sind so Make-up-Rechnungen, die Höhe der Summe hätten wahrscheinlich viele gerne als Jahresgehalt.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Immer schlecht, wenn der Chef oder der Vorstandsvorsitzende eines Weltkonzerns festgenommen wird. Das kratzt nämlich mega am Image, egal wie populär das Unternehmen sonst ist. Bei Samsung ist genau das gerade das Problem. Einer der größten Handyproduzenten der Welt mit Sitz in Südkorea. Und dieser Chef eben von Samsung, Lee Jae-yong, der ist heute verurteilt worden und zwar zu 5 Jahren Haft. Warum und was das für den Konzern Samsung bedeutet, das kann uns Jörg Brunsmann erklären. Der ist Wirtschaftsjournalist und kennt sich aus in der Samsung-Welt. Jörg, was wird dem Mann denn vorgeworfen?
Korruption. Also er soll versucht haben, die frühere südkoreanische Präsidentin Park zu beeinflussen, damit sie einer wichtigen Fusion zustimmt.
Hat Samsung das denn überhaupt nötig? Also ich meine, die haben vergangenes Jahr alleine 311 Millionen Smartphones verkauft.
Ja, und 2016 war ja für den Konzern sogar noch ein ziemlich schlechtes Jahr. Die haben schon mal mehr Handys verkauft. Das Akku-Debakel mit dem Note 7, wir erinnern uns, die haben das Handy komplett vom Markt genommen. Aber das Smartphone-Geschäft ist auch sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Samsung ist der mit Abstand größte Mischkonzern in Südkorea. Mischkonzern, weil sie wirklich alles Denkbare produzieren. Mal so ein kurzer Blick, was sie so anbieten. Bildschirme, Elektronikbauteile, Schiffe, die bauen unter anderem Supertanker, Medikamente, Lebensversicherung, kriegst du alles mit Made by Samsung. Insgesamt arbeiten für den Konzern fast 490.000 Menschen. Und das Entscheidende ist, Samsung erwirtschaftet damit etwa 20% der Wirtschaftsleistung Südkoreas. Also wenn es dem Konzern schlecht geht, dann bekommen das alle Menschen in Südkorea zu spüren. Das Debakel mit dem Note 7, das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Wirtschaft in Südkorea insgesamt weniger gewachsen ist als vorher gedacht. Das heißt unterm Strich, die Politik kann gar keinen Bogen um Samsung machen. Die haben so eine wirtschaftliche Macht, dass auch die Regierung gegen den Konzern nicht ankommt.
Ja, okay, verstehe ich alles. Aber trotzdem muss das ja jetzt nicht direkt bedeuten, dass da Korruption im Spiel sein muss.
Das stimmt. Aber das hat sich da offenbar so ein bisschen breit gemacht, was man in Deutschland wahrscheinlich Filz nennen würde oder viele
Klüngelei
Menschen im Westen.
So.
Genau, Kölner Klüngel, man kennt sich, man hilft sich. Also es mit der Korruption hat eine gewisse Tradition. Der Vater von Samsung-Chef Lee Jae-yong, der war früher auch schon mal Chef bei Samsung, der ist auch 2009 wegen Korruption verurteilt worden. Urteil damals 62 Millionen Euro Geldstrafe und 3 Jahre Haft auf Bewährung. Ein paar Monate nach dem Urteil ist er dann direkt begnadigt worden. Hintergrund, der war Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee, hat dafür gesorgt, dass die Olympischen Winterspiele 2018 nach Südkorea kommen. Also hier, man kennt sich, man hilft sich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt im Fall des heute Verurteilten, die Jae-yong, ähnlich läuft, dass er seine Haftstrafe entweder gar nicht antreten muss oder dass sie bald deutlich reduziert wird.
Was jetzt diese Machtposition angeht, die ja einfach sehr, sehr stark, sehr groß ist, ist das jetzt eine Ausnahme in Südkorea, also dass das so auf Samsung nur zutrifft?
Also Samsung ist schon eine Ausnahme, muss man sagen. Die haben eine herausragende Position, weil sie einfach der größte Konzern des Landes sind. Aber Südkorea gilt insgesamt als Land der Großkonzerne. 30 Unternehmen erwirtschaften rund 90% der Wirtschaftsleistung von Südkorea. Das sind Konzerne wie Hyundai, LG oder Daewoo, die es jetzt so in der Form gar nicht mehr gibt, die man ja auch zum Teil hier aber kennt, zum Beispiel als Autobauer oder als Elektronikhersteller. Der Vorwurf der Korruption oder des Betrugs, der findet sich da öfter, speziell jetzt auch Daewoo, wie gerade angesprochen. Die sind 2006 pleite gegangen, da ist Bilanzfälschung offenbar im Spiel gewesen. Oder 2007, ein anderer Fall, da ist der Chef von Hyundai zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Und was glaubst du, absitzen musste er sie?
Wahrscheinlich nicht.
Richtig, genau so ist es. Also man merkt schon, da arbeiten viele miteinander ganz gut zusammen und wenn es den einen gut geht, haben die anderen das Gefühl, ihnen geht es auch gut. Von daher diese Strafe, die da heute verhängt wurde, schauen wir mal, was draus wird.
Samsung-Chef Lee Jae-yong ist wegen Korruption zu 5 Jahren Haft verurteilt worden und Jörg Brunsmann hatte mehr zu den Hintergründen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen jetzt über mehr oder weniger gequirlte scheiße. Man muss es einfach mal so sagen. Also es geht um menschlichen Kot, um Stuhl, um Kacke. Das ist jetzt wirklich ernst gemeint, dieses Thema, über das wir jetzt hier sprechen. US-Forscher wollen nämlich Tabletten aus menschlichem Kot herstellen. Und zwar aus einem speziellen Kot, nämlich dem von Marathonläufern. Da sollen ganz besondere, spezielle Zutaten drin sein, die Menschen, die diese Pillen dann vielleicht mal schlucken werden, leistungsfähiger machen können. Also wirklich tolle Wurst, muss man sagen. Unser Hobby-Kotologe Pascal Fischer wird uns jetzt mal erklären, wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, indem man Stuhlproben nimmt, zum Beispiel von 20 Teilnehmern beim Boston Marathon 2015, also täglich eine Woche vor und eine Woche danach, also zwei Wochen insgesamt. Mhm. Das hat Jonathan Scheimann gemacht, der ist Mikrobiologe an der Harvard Medical School.
Im Grunde haben wir den Kot von 20 Athleten eingesammelt und von einer Kontrollgruppe, also 20 Wissenschaftlern. Ich bin dann 5 Stunden durch die Stadt gefahren und habe Stuhlproben eingesammelt. Das war ziemlich lustig.
Fun stuff.
Ja, fun stuff, erzählt er hier beim Treffen der American Chemical Society in Washington D.C. an diesem Montag.
So, und was ist denn am Ende hinten rausgekommen?
Ja, in diesem besonderen Kot, da waren eben viele Bakterien, die Milchsäure zersetzen, und das ist wichtig.
Ein Ergebnis war richtig aufregend. Es gibt Stoffe, die Muskelkater und Müdigkeit auslösen. Wir fanden ein Bakterium, das diese Stoffe abbaut. Und das kam gehäuft nach körperlicher Anstrengung vor. Fast wie eine körperliche Reaktion auf Sport. Vielleicht hilft es, die Müdemacher aus dem Körper zu kriegen.
Ja, also Milchsäure entsteht bei hoher Anstrengung und macht dich müde. Mhm. Und wenn du also diese Bakterien ausradieren lässt, ja, dann machst du nicht so schnell schlapp, ist einfach diese Idee. Es gab auch noch Bakterien, die haben Kohlenhydrate und Ballaststoffe gespalten. Im Klartext, die helfen also, Nahrung zu verdauen, an Energie zu kommen. Ja, als Vorteil.
Und
ja,
das ist natürlich gut, Energie für die Muskeln und so weiter. Also das soll dann unterm Schnitt fitter machen. Wie viel fitter denn?
Ja, da kann Scheimann dann nur spekulieren. Der klingt dann sehr demütig auf dieser Konferenz. Schon 10% Leistungssteigerung wären da drin. Das wäre natürlich im Profisport dramatisch.
Das wäre es wohl tatsächlich. Lass uns nochmal über diese Tablette an sich sprechen. Also dieses Bakterium oder diese Bakterien, die würden dann tatsächlich in so eine Art Pille gepresst und die würde man dann schlucken.
Ja, genau. Also ohne die sonstigen Bestandteile des Kots natürlich. Klingt jetzt trotzdem ekelhaft, aber die Forscher sehen so viel Marktpotenzial darin, dass sie die Firma Fitbiomics gegründet haben. Das heißt ja Mikrobiom, dieses Zeug da drin, alles an Bakterien, was wir da im Darm und Enddarm haben. Und bei dieser Firma, da ist auch Scheimanns Professor dabei, der schon 50 andere Biotech-Startups beraten hat.
Gut, ich bin ehrlich, das klingt etwas gewöhnungsbedürftig, also Pillen zu schlucken, die im Prinzip einfach aus Stuhl hergestellt sind. Jetzt sind wir wieder bei dem schönen Satz, ne, aus Scheiße Gold machen. Mhm. Aber ich meine, dass man irgendwie mit Kot arbeitet, so an sich, um Dinge zu verändern im menschlichen Körper, das ist ja nicht ganz neu.
Nee, diese Kotspende, also das heißt Kot vom Spender zum Empfänger in den Darm transferieren, um Infektionen zu bekämpfen, das gab es vereinzelt schon in den 50er Jahren, dann jetzt verstärkt ab 2013, auch in Deutschland, wir haben ja auch darüber berichtet, in Deutschlandfunk Nova, und Max Reinshagen, Gastroenterologe am Klinikum Braunschweig, erklärt das folgendermaßen.
Also ich schätze, dass das in Deutschland 200-300 solcher Eingriffe im Jahr sind ungefähr. Sie müssen den Stuhl aufarbeiten. Und das Häufigste ist, dass der Stuhl im Rahmen einer Darmspiegelung dann in den Querdarm eingebracht wird. Mhm. Das ist dann also eine trübe Lösung, die dann im Prinzip über einen Katheter in den Darm eingebracht wird.
Also trübe Lösung, schon mal besser, als würdest du da so ein Löffelchen Kot von deinem Nachbarn dir reinschieben.
Ja, irgendwie
aus. Das ist schon mal ein Vorteil.
Okay, ne? Sag uns noch kurz, bei welchen Krankheiten nutzt man das?
Na, es gibt ein natürliches Darmbakterium namens Clostridium oder auch Clostridioides difficile. Und wenn dein Darm durch Antibiotika so richtig runtergerockt ist, dann vermehrt sich das rasant, produziert dann Giftstoffe, das kann sogar tödlich sein. Und mit Stuhltransplantation, da bauen die Patienten eigentlich sehr schnell wieder eine ganz gesunde Darmflora auf.
Ein Forscher aus den USA will Pillen mit Bakterien aus dem Kot von Marathonläufern herstellen. Nicht unbedingt Grütze, denn im Stuhl stecken sehr viele nützliche Bakterien. Wie das Ganze funktionieren soll, hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Pascal Fischer erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Nur Chips essen, Cola trinken und sie sonst nicht bewegen, könnt ihr vergessen. Wer beim E-Sport ganz, ganz oben mitspielen will, der muss richtig, richtig fit sein, auch körperlich. Und ich gucke charmant rüber zu Pascal Fischer, der heute bei mir ist, heute Abend. Du bist so ein E-Sports-Typ, oder nicht?
Nee, das genaue Gegenteil.
Ach komm.
Ich habe mir vor Jahren mal ein Game geholt. Ich traue mich gar nicht zu sagen, welches.
Doch, sag doch.
Ja, es war Stalker. Ich glaube, da musste ich als erste Task sozusagen einer Leiche eine Waffe abnehmen, um dann so einen Wolf abzuknallen oder so einen mutierten Hund, der da um die Ecke kam. Ich habe es auch beim 10. Mal nicht gepackt.
Du hast
ich war
es nicht
zu
geschafft.
Lahm.
Du hast es nicht geschafft, einer Leiche eine Waffe abzunehmen?
Nein, der Wolf kommt einfach zu schnell um die Ecke und beißt dich tot. Und das war's. Boah, ich bin zu langsam.
Du bist immer noch frustriert, ne?
Ja, kurz vorm Grab stehe ich hier schon.
Tut mir sehr leid. Also, die Entwicklung im E-Sport-Bereich gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Unser Reporter ist ja schon die ganze Woche für uns unterwegs auf der Gamescom. Und da hat er die neuesten Informationen auch zum Thema E-Sports für uns eingesammelt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bayern München hat eine, Schalke 04 auch und der VfL Wolfsburg, der mischt auch schon mit. Beim E-Sport. Die Fußball-Bundesliga-Vereine haben eine eigene E-Sport-Abteilung. Das heißt, die Spieler trainieren nicht mehr auf Rasen, sondern vorm Rechner. Das ist ein Markt, in dem im Moment unheimlich viel Geld rauszuholen ist und die Vereine wollen da natürlich dran teilhaben. Im Gegenzug sorgen die dann dafür, dass die E-Sportler sich vernünftig ernähren und dass sie profimäßig trainieren. Unser Reporter Martin Schütz ist ja schon die ganze Woche für uns auf der Gamescom unterwegs. E-Sport ist natürlich auch da ein großes Thema. Martin, dass E-Sport richtiger Sport ist, das wird mittlerweile ja gar nicht mehr in Frage gestellt, schon gar nicht auf der Gamescom, oder?
Nee, das ist hier geklärt. Also es ist mittlerweile ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass E-Sport, also der E-Sport richtiger Sport ist und die E-Sportler enormen Belastungen ausgesetzt sind. Laut Deutscher Sporthochschule gibt es keine Sportart, die dem Hirn und der Hand-Auge-Koordination mehr abverlangt als der E-Sport. Du musst halt innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen und die direkt an Maus und Tastatur auch weiterverarbeiten. Da werden unterschiedliche Hirnregionen angesprochen und das gibt es halt so nur im E-Sport, dazu die wahnsinnige Geschwindigkeit der Hände. Top-Athleten, die bekommen 400 Befehle pro Minute mit ihren Händen hin. Wir beide, wenn wir uns testen würden und schnell wären als Büromensch, wären wir wahrscheinlich bei 100 Bewegungen pro Minute.
Das klingt im Moment ein bisschen deprimierend, aber wir können ja noch weiter an unseren Skills arbeiten, lieber Martin.
Ein Traum für eine Seminararbeit.
Ja, total. Wer sind denn oder was sind aktuell so die wichtigsten Spiele im E-Sport?
Also Dota 2 ist aktuell das lukrativste Spiel. Vor 2 Wochen hat da die Weltmeisterschaft stattgefunden. Preisgeld für die Gewinner, also nur die Gewinner, 9 Millionen Euro. Dann natürlich noch League of Legends und Counter-Strike.
Das heißt, die E-Sportler können richtig, richtig gut verdienen?
Ja, kann man schon so sagen. Bleiben wir mal bei Counter-Strike. Da kratzen die Top-Spieler an der Millionen-Euro-Grenze Jahresgehalt. Das hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt, das Einkommen von denen. Es steigen halt immer mehr Sponsoren ein, auch aus so klassischen Industriezweigen, die eigentlich mit Computern und Mäusen und Tastaturen nichts zu tun haben. Und die bringen halt nochmal zusätzlich Kohle mit. Also Kreditkartenfirmen, Autobauer, Limo-Hersteller. Für die ist der E-Sport eine super Bühne. Die Fans sind jung und es sind viele Fans. Allein die Übertragung der Counter-Strike-Weltmeisterschaft haben sich gut 50 Millionen Menschen live angesehen und da wollen die Firmen natürlich mit dabei sein.
Wenn da so viel Geld verdient wird, glaube ich dann aber eben auch schon, dass das doch sehr professionelle Bedingungen im Endeffekt sind, unter denen die sich dann ja vorbereiten und unterm Strich dann auch eben ihre Spiele spielen, ne?
Ja, da hat sich enorm viel getan. Also vor 3 Jahren, da war es noch Standard, dass die E-Sport-Teams vor dem PC gesessen haben und gezockt haben. Das nannten die dann Training. Ernährung, Fitness, Trainingsintensität, alles völlig egal. Hauptsache zocken. Mittlerweile stellen die Top-Teams Sportpsychologen ein, Ernährungsberater, Fitnesstrainer. Ohne geht nichts mehr, sonst kann man halt nicht mehr gewinnen, weil die Leistungsdichte wirklich so, also es ist so eng geworden an der Spitze. Und mittlerweile gibt es sogar Dopingkontrollen.
Dopingkontrollen beim E-Sport, wie funktioniert das?
ja, ganz klassisch, wie die im anderen Sport auch funktionieren, über Speichel oder Urin. 2015 hat nämlich ein Counter-Strike-Spieler gestanden, ich war im Wettkampf gedopt, habe Adderall genommen, das bekommen sonst eigentlich nur ADHS-Kinder. Damit kann man sich besser konzentrieren und genau solches Doping macht auch im E-Sport Sinn, sagt Lars Mordsiefer von der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA.
Alles das, was die Konzentration erhöht, was auch über einen längeren Zeitraum wach macht, also was über die klassische Einnahme eines Energy Drinks oder eines Espresso hinausgeht und dann entsprechend auf der Verbotsliste auch aufgeführt ist.
Ja, Oberarmmuskulatur wie ein Kugelstoßer braucht beim E-Sport keiner, man muss sich halt konzentrieren. Und die NADA berät mittlerweile mehrere E-Sport-Ligen, auf welche Substanzen getestet werden sollte und wie man das am effektivsten macht. Ist auch nötig, wenn der E-Sport sich weiterentwickeln soll. Ziel ist ja, dass er olympisch wird.
Oh, das finde ich cool, olympisch. Wird aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, ne?
Jein. Also der Olympische Rat Asiens, der hat schon angekündigt, dass E-Sport eine offizielle Disziplin der Asienspiele 2022 werden soll. Das ist ja nicht mehr ganz so weit weg. Und das wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur olympischen Disziplin. Aber dafür müssen halt auch flächendeckende Dopingkontrollen her. Und der E-Sport muss die Anti-Doping-Richtlinien der WADA, also der Welt-Anti-Doping-Agentur, anerkennen. Sonst wird das nichts mit den Silber-, Gold- und Bronzemedaillen. Das fordern übrigens auch Bundesligisten wie Schalke 04, also Fußball-Bundesligisten. Die haben ja mittlerweile auch E-Sport-Teams. Und da wird jeder Spieler genauso wie jeder Fußball-Bundesligaspieler vorab von Ärzten durchgecheckt und auf Doping kontrolliert. Ohne geht das nicht mehr im E-Sport.
Nur Chips essen, Cola trinken ist nicht. Wer beim E-Sport ganz oben mitspielen will, der muss fit sein, auch körperlich. Und der Martin Schütz hat uns erklärt, wie sich der E-Sport mittlerweile professionalisiert hat. Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich glaube, ich wäre auch erstmal überfordert bei so viel Kohle. Also wenn ich im Lotto gewinnen würde und würde, keine Ahnung, so eine völlig absurde Summe gewinnen, keine Ahnung, 20 Millionen Euro, da wäre ich erstmal, da wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Also soll man sich jetzt darüber freuen oder nicht? Und man kennt ja auch so die ein oder andere Geschichte, ne, von Leuten, die viele Millionen gewonnen haben und unterm Strich hat sie das Geld total unglücklich gemacht oder sie haben es verprasst und sind jetzt sogar verschuldet und so weiter und so fort. Von daher müssen wir an dieser Stelle festhalten, Schicksalsschlag, Jackpot. Warum wollen wir euch warnen davor, vor diesem Schicksalsschlag, weil wieder eine Frau gefährdet ist? Pascal Fischer, du hast die ganze Geschichte für uns, bitteschön.
Ja, es geht um Mavis Wanchick, 53 Jahre aus Chicopee, Massachusetts. Ja, und die war bis vor kurzem angestellt im Krankenhaus am Ort, bis sie natürlich in der Powerball-Lotterie gewonnen hat, 759 Millionen Dollar.
What?
Wow. Höchster Einzelgewinn. Es gab schon mal eine höhere Zahl sozusagen, aber da mussten sich drei Leute den Gewinn teilen. Naja, die gute Frau jetzt hat ihren Arbeitgeber sofort angerufen und gekündigt. Jetzt will sie erstmal chillen und ihr Auto abbezahlen.
Aber sie hat sich zu früh gefreut, ne? Warum denn?
Ja, schon seit den 70ern und 80ern wissen Glücksforscher wie zum Beispiel Roy Kaplan, die Lottogewinner waren nicht glücklicher als ihre Nachbarn.
Manche eher unglücklicher zum Beispiel?
Ich habe einfach mal so ein bisschen nachgeguckt. Abraham Shakespeare zum Beispiel, ein Analphabet aus Florida, hat 2006 17 Millionen Dollar gewonnen. Drei Jahre später ist er erschossen worden und ausgeraubt von einer Freundin. Ja, der hatte aber sowieso schon alles verprasst, also nochmal doppelt bitter. Giftmorde gab es dann auch mal gerne, wenn da jemand dem anderen was abnehmen wollte. Es gab auch ein Pärchen, Mac Metcalf und Virginia Merida, die haben auch ordentlich abgesahnt und haben sich erstmal große Häuser gekauft, die mit Katzen und exotischen Tieren gefüllt. Ja, drei Jahre später hat er sich totgesoffen und sie eine Drogenüberdosis nicht überlebt.
Das klingt jetzt tatsächlich alles relativ dramatisch und drastisch, was du da aufgezählt hast. Gibt es denn auch Fälle, wo der Lottogewinn zwar auch nicht so gut verkraftet worden ist, aber wo sich jetzt zumindest niemand umgebracht hat?
Ja, wenn du so willst, einfach nur eine normale Pleite. Zum Beispiel Alex und Rhoda Toth, die haben 12 Millionen Dollar abgesahnt. Das war 1990. Und die haben dann so ein jährliches Zahlungsding abgemacht mit dem Staat. 666.666 Dollar bis 2010, ja, jährlich. Es gab aber Familienstreit, Anklagen dann sogar wegen Steuerbetrug. Und sie haben sich dann 2001 für komplett bankrott erklärt. Und haben gesagt, sie würden das Geld gerne wieder zurückgeben.
Also man muss einfach sagen, also im Lottogewinn ist schön, aber auch nicht zu viel. macht unglücklich
ja,
auch.
Ja, oder muss man können irgendwie.
Muss man können. Jackpot-Gewinne, kein einfaches Schicksal.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich habe eben nochmal nachgeguckt, da steht, wir sind zurzeit offline. Wir, das ist links unten, .indimedia.org. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat den Verein, der hinter dieser Plattform steht, ja verboten. Diese Seite ordnet der Verfassungsschutz als gewaltbereit, linksextremistisch zu dieser Szene eben ein. Der wird sie zugeordnet und auch rund um den G20-Gipfel in Hamburg sei auf der Seite zu gewaltsamen Angriffen aufgerufen worden. Das hat Thomas de Maizière heute erklärt. Wer hinter dieser Plattform steht, wie das Verbot begründet worden ist, darüber habe ich gesprochen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Falk Steiner. Falk, die Seite ist verboten, sie ist mittlerweile offline. Als sie noch online gewesen ist, was konnte man denn da finden?
Ja, das war tatsächlich ein sehr buntes Sammelsurium. Zum einen waren das tatsächlich erstmal Nachrichten aus der linken Szene über das, was die linke Szene interessiert. Aber das waren auch sehr viele Beiträge, die man wohl tatsächlich als problematisch erachten kann. Das sind zum Beispiel Bekennerschreiben gewesen für Anschläge. Es sind aber auch, also Anschläge zum Beispiel auf Bahnstrecken, aber es sind auch solche Dinge gewesen, wie zum Beispiel Details zu, ja, sagen wir mal, der politischen Gegenseite, also besonders weit rechts stehenden Menschen. Zum Beispiel eben auch mal Adressen oder ähnliches. Das wurde dort alles publiziert und natürlich ganz viel auch an Applaus, wenn wieder aus der linken Szene doch Aktionen durchgeführt wurden. Das Ganze kann man durchaus als Förderung des Linksextremismus und vielleicht auch als schwierig in Einklang zu bringen mit eben den Grundwerten dieser Gesellschaft betrachten.
Es ist das erste Mal, dass ein Bundesinnenminister eine linksextremistische Vereinigung verboten hat. Wie hat Thomas de Maizière denn dieses Verbot heute begründet?
Ja, tatsächlich ist es eigentlich genau das, was ich gerade schon angedeutet habe, ein bisschen, nämlich dass genau diese Arten von Inhalten, dass die eigentlich nicht gehen würden, dass die unvereinbar sind mit der Verfassung. Und das muss er tatsächlich auch so begründen, denn ansonsten dürfte er die dahinterstehende Organisation, die ist ja die, die eigentlich verboten worden ist und dadurch dann auch damit die Seite, dürfte er das gar nicht tun. Das Vereinsgesetz hat dort sehr hohe Hürden eigentlich, aber die sind an der Stelle aus Sicht von Thomas de Maizière zumindest erreicht worden.
Im Zusammenhang mit diesem Verbot hat es ja heute auch Durchsuchungen gegeben in Baden-Württemberg. Da sind dann verschiedene Waffen gefunden worden. Du hast ja eben schon von dieser Organisation, von diesem Verein gesprochen. Weiß man denn schon mehr über die Leute, die dann dahinter stecken, hinter dem Verein, eben dann auch hinter der Plattform?
Also die Betreiber dieser Plattform, das sollen sein Leute aus dem linksextremistischen Spektrum in Freiburg selber, aus dem harten Kern des linksextremistischen Spektrums dort. Man muss wohl sagen, dort sind Dinge gefunden worden, die man in gewisser Weise auch als szenetypisch betrachten kann. Also eben Messer, Schlagstöcke und Zwillen, also Präzisionssteinschleudern. Und dann muss man sagen, das spricht schon ein bisschen dafür, dass man dort vielleicht etwas mehr gefunden hat, als man vielleicht auch zu finden erhoffte seitens der Polizei. Man hat damit also sozusagen einen logischen Zusammenhang zwischen linker Gewalt und eben den Betreibern von Indymedia versucht jetzt herzustellen medial. Das kann auch sein, dass diese Leute auch ansonsten der Polizei bereits bekannt waren. Klar ist auf jeden Fall auch, dass zwei der Leute, die nun zu den Betreibern gerechnet werden, dass die bei G20 in Hamburg zu den Leuten gehörten, zu den Journalisten gehörten, denen die Akkreditierung während des Gipfels entzogen wurde. Das haben wir aus entsprechenden Kreisen hier in Berlin erfahren.
Indymedia.org ist also zurzeit offline. Können denn jetzt nicht eigentlich die ehemaligen Betreiber hingehen und sagen, naja, dann machen wir halt eine neue Seite und veröffentlichen da weiter unsere Inhalte?
Rein technisch kann man das natürlich machen. Allerdings rechtlich gibt es da das ein oder andere Problem. Denn Nachfolgeorganisationen, das ist im Vereinsgesetz explizit so geregelt, die sind ebenfalls verboten automatisch. Und da würde man sich dann direkt in die Strafbarkeit wieder reinbegeben. Das würde also nicht gehen. Klar ist aber auch, dass es Nachfolgeseiten geben wird und dass die wahrscheinlich dann von anderen Leuten betrieben werden. Es gibt auch durchaus Kritik daran, jetzt eben links unten verboten zu haben. Denn dadurch ist sozusagen diese Plattform, auf der sich ganz viel aus der linken Szene gesammelt hat, auf der sich natürlich auch die Polizei zum Beispiel ganz gut informieren konnte, dass die jetzt abgeschaltet ist, das ist auch für die jetzt in der Beobachtung nicht unbedingt einfacher geworden.
Was ist denn eigentlich mit sozialen Medien, also Facebook und so weiter? Könnte ja theoretisch auch ein Ort sein, um sich weiter auszutauschen.
Das ist mit Sicherheit auch ein Ort, an dem sich ausgetauscht wird. Vielleicht weniger Facebook, vielleicht eher andere, vor allem Messenger-Dienste. Aber die haben natürlich nicht den gleichen Charakter. Denn zum einen ist es so, dass diese Firmen klassische kapitalistische Firmen sind. Auf die sich zu bewegen, das widerspricht eigentlich jeder linken Logik,
dem
Grundgedanken komplett. Aber natürlich, eine Möglichkeit ist das. Und ein Teil des Austausches wird sich in Zukunft auf andere Plattformen verlagern. Ich denke aber tatsächlich, dass es sich in erster Linie in Richtung verschlüsselter Messenger und Ähnlichem bewegen wird. Denn dort ist es nach wie vor für die Sicherheitsbehörden sehr viel schwieriger, dort tatsächlich alles mitzubekommen.
Thomas de Maizière hat die Plattform linksunten.indimedia.org verboten. Die Hintergründe dazu von Falk Steiner, unser Korrespondent in Berlin.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Wenn Mäuse keine Keime im Darm haben, dann werden sie zu Angsthasen. Das haben Vergleichstests mit keimfreien und normalen Mäusen gezeigt. Und jetzt haben irische Forscher auch rausgefunden, woran das liegt. Darmkeime beeinflussen indirekt die Produktion von bestimmten Botenstoffen im Gehirn und die aktivieren oder deaktivieren dann bestimmte Gene. Das kann man auch auf uns Menschen übertragen, denn es gibt Hinweise darauf, dass die Darmflora bei Menschen mit psychiatrischen Angststörungen nicht intakt ist. Für Betroffene könnte ein weiteres Forschungsergebnis wertvoll sein, nämlich wenn den keimfreien Mäusen nachträglich Darmbakterien eingesetzt wurden, dann haben sie ihre Ängste wieder verloren. Allerdings ist noch nicht klar, wie genau die Kommunikation zwischen Darmbakterien und Gehirn funktioniert. Die Forscher vermuten, dass dabei ein bestimmter Nerv eine Rolle spielt, der Vagusnerv. Der verbindet nämlich den Bauchraum mit dem Gehirn. Smarte Kleidung, die zum Beispiel den Puls misst, die gibt's ja schon. Bisher konnte die Technik in den Klamotten aber noch nicht ohne Batterien oder Akku auskommen. Das könnte sich aber jetzt ändern. Forscher aus den USA und Südkorea haben ein Garn entwickelt, das Strom erzeugt, wenn es gedehnt oder verzwirbelt wird. Es besteht aus winzigen Kohlenstoffröhrchen, die 10.000 Mal dünner sind als ein Haar. Sie sind mit einem leitenden Material beschichtet und werden die Röhrchen dann verdreht oder gestreckt, dann verändert sich ihr Volumen. Die auf der Außenhaut sitzenden elektrischen Ladungen kommen näher zusammen und dabei entsteht elektrische Energie, die man laut den Forschern dann sozusagen ernten kann. Sie sagen, dass eine Menge von ihrem Garn, die weniger wiegt als eine Fliege, schon eine LED versorgen kann, wenn das Garn gedehnt wird. Außerdem haben die Wissenschaftler das Garn in ein Hemd eingebaut und konnten so einen Atemsensor mit Strom versorgen. Eine andere interessante Anwendungsmöglichkeit gibt es im Meer. Wenn nämlich Wellen dafür sorgen, dass das Garn sich immer wieder streckt, dann lässt sich dadurch auch Strom erzeugen. Bei Fossilien, da denkt man zum Beispiel an eindrucksvolle Saurierknochen, hübsche Schnecken oder gut erhaltene Pflanzen. Aber es gibt da auch noch was anderes, und zwar versteinerte Kacke. Die nennt man auch Koprolit oder Kotstein. Und nach Ansicht von Wissenschaftlern aus Schweden und Frankreich werden solche Fossilien bisher meist sträflich vernachlässigt. Das wollen die Forscher ändern und haben deshalb eine Methode entwickelt, um dreidimensionale Bilder vom Inneren der Kotsteine zu machen. Dann müssen Forscher die Funde auch nicht mehr in Scheiben schneiden, um rauszufinden, was drin ist, denn dabei geht immer auch viel kaputt. Die 3D-Bilder funktionieren mit einer Technik, die dem CT im Krankenhaus ähnelt, nur mit sehr viel stärkerer Strahlung. So haben die Wissenschaftler zum Beispiel zwei Haufen untersucht, die in Polen gefunden wurden. In dem einen fanden sich ausschließlich Reste von Käfern, in dem anderen ein halber Fisch und Teile von Muscheln.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Spritze. Und nach 11 Minuten war er tot. In Florida ist in dieser Woche ein Mann hingerichtet worden, Mark Arcey. Verurteilt worden ist er wegen zweifachen Mordes. Und in dieser Spritze, die er dann bekommen hat in der Todeszelle, war diesmal nicht der Giftcocktail drin, der sonst in den USA verabreicht wird, sondern es ist ein neues Mittel dabei gewesen, das bis jetzt noch nie für so eine Hinrichtung eingesetzt worden oder geschweige denn getestet worden ist. Dieses Mittel heißt Etomidat und genau das ist eben die Kritik, dass dieses Mittel verwendet wurde, ohne vorher Tests zu machen. Ich spreche darüber mit Marc Bennecke, der ist Forensiker und Kriminalbiologe. Marc, diese neue Substanz, dieses Etomidat, was ist das für ein Mittel?
Das ist einfach ein Schlafmittel. Das kennen alle, die schon mal im Krankenhaus waren und wo dann jemand gesagt hat, so, jetzt geben wir ihnen schon mal ein bisschen was, damit sie mal so ein bisschen müde werden und plöpp war man auf einmal schon weg. Also das ist nicht das, was man schon als Antiaufregungsmittel bekommt, so ein paar Stunden vorher, sondern dann, wenn es wirklich losgeht. Manche erinnern sich vielleicht daran, denn es wurde im Krankenhauskontext wird viel verwendet. Früher hat das wehgetan. Also da haben die gesagt, das brennt jetzt ein bisschen. Heute hat man eine neue Zusammensetzung, also so eine andere Emulsion, so eine Öl-in-Wasser-Emulsion, und da tut es nicht mehr so weh. Aber es ist ein super schnelles Schlafmittel, und wenn man das nimmt, dann döst man sofort weg. Und dann kommen, wie immer bei solchen chemischen Hinrichtungen, nenne ich das jetzt mal, noch andere Mittel dazu, nämlich ein Muskelerschlaffungsmittel, was dazu führt, dass sozusagen eine schlaffe Lähmung kriegt, aber vor allen Dingen das Herz dann auch nicht mehr schlägt, weil das ja auch ein Muskel ist. Und dann noch obendrauf, das hat man in diesem Fall gemacht, auch noch Kaliumacetat. Das führt dazu, dass diese Natrium- und Kaliumionen, die eben die Muskeln und das Herz und so antreiben, dass sie auch durcheinander kommen. Also da wird man quasi doppelt getötet, aber eben nicht von dem Etomidat, sondern von der ganzen Zusammenstellung. Und deswegen ist es auch ganz interessant, dass es 11 Minuten gedauert hat. Ich glaube, das ist schon der erste Fail. Das hätte man sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, nämlich dass das schneller geht. Hm.
Weiß man denn überhaupt etwas darüber, also wie viel Schmerz jemand dann überhaupt noch empfindet, wenn er eben dieses neue Mittel gespritzt bekommt in der Todeszelle?
Ja, eigentlich schon, weil dieses Mittel wirkt direkt auf den Hirnstamm, also da, wo wirklich die aller, sagen wir mal, grundsätzlichsten Funktionen des Menschen stattfinden, also jetzt zum Beispiel Atmung oder wenn du dich erbrechen musst, Harnblasenentleerung, Emotionsverknüpfung mit bestimmten Erlebnissen, aber eben auch die Steuerung der Motorik, ne, da merkt man schon, da passiert was. Aber das Wichtigste in dem Zusammenhang, was du jetzt gerade fragst, mal abgesehen davon, dass das brennen kann in den Adern, was der Anwalt auch gesagt hat, der hat gesagt, sie dürfen das den Leuten nicht verabreichen. Die meisten sind intravenöse Drogenbenutzer, die im Knast sitzen. Mhm. Da können sie nicht in die Venen, die sowieso, oder in die Arterien, aber die injizieren ja meist in die Venen. Da dürfen sie nichts reinspritzen, weil das wehtun könnte, aber das wollen wir jetzt mal vernachlässigen, sondern es geht um das Tor zum Bewusstsein, was da eben genau da auch sitzt, wo diese Substanz angreift, und das bedeutet, dass du wirklich von deiner Außenwelt völlig entkoppelt bist, nichts mehr mitbekommst und ausdrücklich auch der Schmerz unterdrückt wird. Also eine der wenigen Sachen, die man sich sicher sein kann, ist, dass die Menschen nicht sehr viel Schmerz verspüren. Das Ganze ist aber trotzdem irgendwie qualvoll und vor allen Dingen auch qualvoll anzusehen. Da sind ja meistens auch Zeugen und Zeuginnen dabei, weil es am Anfang eben noch Zuckungen gibt und weil der Tod, wie ich schon sagte, keineswegs so schnell eintritt, wie man das gerne hätte. Also man darf jetzt nicht sagen, nur weil derjenige den Schmerz nicht mehr spürt, ist das jetzt deswegen sanft oder menschlich oder human. Also das darf man jetzt nicht daraus folgern.
Eine der Richterinnen, die eben auch über diesen Einsatz von Etomidat mitentschieden hat, die hatte das Ganze schon im Vorfeld kritisiert, weil sie eben gesagt hat, also man mache diesen Todeskandidaten, diesen Mark Arcey, damit eben auch zum Versuchskaninchen, eben weil dieses Mittel vorher noch nicht getestet worden ist. Was ist deine Einschätzung dazu?
Ja, also diese Zusammensetzung ist schon wirklich verrückt. Also das Etomidat, wie gesagt, ist klinisch sehr, sehr gut erprobt. So gesehen weiß ich nicht, ob man das als Versuchskaninchen-Sache ansehen möchte. Aber das Zweite, was da gegeben wurde, also die Zusammenstellung ist hier, glaube ich, das Besondere, das Rucuroniumbromid, was diese Erschlaffung bewirkt, und dann eben das Kaliumacetat, da könnte man nämlich auch ein anderes Salz geben. Diese Zusammenstellung ist auf jeden Fall experimentell. Das heißt aber jetzt deswegen nicht, dass man den aus deren Sicht Erfolg nicht absehen konnte. Also jetzt technisch, juristisch, sachlich, objektiv gesehen war das ein Experiment, aber mit dem klinischen Hintergrund kann man sagen, das geht sicher tödlich aus. Also es haben sozusagen beide Seiten recht. Ich selber würde das gar nicht in diese Region ziehen, also sagen, das ist ein Experiment, das soll man nicht machen, oder das funktioniert halt eben doch, sondern würde mir wirklich mal überlegen, warum eigentlich alle Zeugen und Zeuginnen, die so eine Hinrichtung sehen, selbst wenn die den Täter oder die Täterin in selteneren Fällen gehasst haben, warum die sich so eine Traumastörung dabei abholen. Also es ist nicht schön, Menschen beim Sterben zuzugucken, und interessanterweise auch nicht, wenn man die hasst. Ich weiß das, weil ich in dem Jahr, in dem keine Todesstrafen durchgeführt wurden in den USA mal, da war ich in den USA und da wurde halt eben drüber geredet, unter Rechtsmedizinern, Kriminalbiologen, Kriminalbiologinnen, Juristen, Juristinnen, wie das jetzt weitergehen soll. Dann wurde das Ganze ja wieder aufgenommen und alle waren sich wirklich einig, dass man es einfach, wenn man schon den Täter so sehr hasst, solche Menschen gibt ja, und die Täterin hasst, dann sollte man wenigstens an die anderen denken, nämlich auch an die Angehörigen und so, die dadurch leider auch keine Erleichterung oder Rache oder sonst irgendwas erfahren, was man sich so vorstellen könnte. Also deswegen würde ich es nicht nur so objektivieren, sondern auch mal an die Emotionen denken, die das auslöst, und an das Signal, dass man dann eben keine Prävention betreiben soll, sondern die Leute einfach an die Wand stellt sozusagen oder das Boot spritzt. Und wir alle wissen, dadurch wird es auch nicht besser.
In Florida ist ein Mann hingerichtet worden mit einer Substanz, die bis jetzt noch nicht getestet worden ist. Wie dieses Mittel, Etomidat heißt, das wirkt, das hat uns Marc Bennecke erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
immer mitten in die Fresse rein. Ich meine damit diesen sogenannten Kampf des Jahrhunderts, der stattfinden soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag, und zwar zwischen Floyd Mayweather, eigentlich 2015 zurückgetreten, gilt als einer der weltweit besten Boxer, und zwischen Conor McGregor, der kommt eigentlich gar nicht wirklich aus dem Boxen, sondern aus den Mixed Martial Arts. Dieser Kampf erlebt gerade einen wahnsinnigen Hype, und wir klären jetzt mal, wer diese beiden Männer sind. Das habe ich vor der Sendung getan mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Also für alle, die mit Kampfsport normalerweise nicht so viel am Hut haben, stell uns die beiden bitte erstmal vor. Was sind das für Typen?
Auf jeden Fall richtige Typen, würde ich sagen. Also der Amerikaner Floyd Mayweather ist eigentlich 2015 zurückgetreten als Box-Weltmeister und er will jetzt sein großes Comeback feiern. Mayweather hat als Profi alle seine 49 Kämpfe gewonnen und jetzt soll eben der 50. seine Karriere endgültig besiegeln. Sein Spitzname ist The Money. Das heißt, er inszeniert sich gerne und auch seinen Reichtum. Und er bewarf zum Beispiel McGregor bei der Hollywood-artig inszenierten Pressekonferenz mit Geldscheinen. Also da bekommt man so einen kleinen Vorgeschmack. Allerdings ist er auch 11 Jahre älter als sein Gegner, Conor McGregor. Der hat den Beinamen The Notorious, also der Berüchtigte in der Mixed-Martial-Arts-Szene, weil er fast alle Siege durch K.O. gewonnen hat. Und der ist so ein richtiger Social-Media-Star mit insgesamt 11 Millionen Followern. Und der präsentiert sich dort ganz gerne oben ohne. Und ja, er ist genauso provokant wie Floyd Mayweather. Beide lieben die Inszenierung und deshalb überrascht jetzt auch der Hype um den Kampf nicht.
Also halten wir fest, beides Männer, die wahnsinnig gerne auf dicke Hose machen, gehört aber eben auch ein bisschen zur Inszenierung. Die beiden boxen ja gegeneinander. Also das heißt, sie machen das mit Boxregeln. So, und Conor McGregor ist aber eigentlich gar kein Boxer, sondern das ist ein Ultimate Fighting Star. Das heißt, er kämpft ja normalerweise eben hier nicht nur mit den Fäusten, sondern der benutzt auch seine Füße und eben auch andere Techniken, so aus dem Judo oder Ring. Hat McGregor unterm Strich dann überhaupt eine Chance gegen Mayweather?
Also genau diese Frage ist die Frage, die diesen Fight überhaupt so spannend macht. Ich würde das jetzt mal auf mich runterbrechen und sagen, das ist so, wie wenn ich jetzt Handball spielen müsste, aber nur noch mit einer Hand fangen dürfte. Also bei ihm sind es dann eben die Schläge mit Ellenbogen, Knien oder dem Bein, die da wegfallen müssen. Ja, und die spannende Frage wird sein, ob McGregor das hinbekommt, plötzlich in einer ganz anderen Sportart gleich gut zu sein, zumal sich viele sicher sind, dass McGregor gerade was den Faustkampf angeht, gar nicht so stark ist. Also die meisten Stimmen, die man so hört aus der Boxwelt, gehen in die Richtung, eindeutiger Sieger wird Mayweather sein. Es sei denn, McGregor baut eine Überraschungsfinte ein. Das ist ja schon mal in der Art passiert, als Jahrhundertboxer Muhammad Ali in den 70ern ein Unentschieden hinnehmen musste im Showkampf gegen den japanischen Ringer Antonio Inoki, weil dieser Ali vom Boden aus die Beine blutig trat.
Aber warum machen die beiden das Ganze dann? Also ich meine, klar, ne, es ist eine irre Show, es ist eine irre Inszenierung. Aber gerade wenn die Chancen so ungleich verteilt sind, was ist der Anreiz? Geht es im Endeffekt dann doch einfach nur um die Wahnsinnskohle, die dahinter steckt?
Auf jeden Fall, ganz eindeutig. Und die Inszenierung eines Allstars, der nochmal das Rampenlicht sucht, würde ich jetzt mal dazu sagen. Also optimistische Schätzungen gehen ja von einem Rekorderlös aus. Knapp 530 Millionen Euro sollen da rumkommen. Davon sollen laut Medienberichten soll Mayweather knapp 200 Millionen und McGregor mehr als 100 Millionen Dollar einstecken. Ja, und daran lässt sich wahrscheinlich auch die Motivation ablesen.
Es gibt ja viel Kritik am Kampf, auch von Boxlegenden. Mike Tyson, der hat zum Beispiel gesagt, McGregor wird im Boxen gekillt. Diese Regeln sind einfach beschissen für ihn. Und Lennox Lewis, das ist der Ex-Weltmeister, der sagt, dass er diesen Kampf überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und er sagt, das ist unterm Strich alles nur ein Wahnsinnshype. Was ist deine Einschätzung? Ist das wirklich ein Kampf, den man ernst nehmen kann oder einfach nur eine große Show, die aber eben dann vielleicht auch ihre Berechtigung hat?
Also ein Hype ist es auf jeden Fall und ich würde einfach mal fragen, wie oft haben wir den Titel Kampf des Jahrhunderts schon gehört? Also das gehört zum Boxen auch irgendwie dazu. Der Kampf selbst wird ja aller Voraussicht nach gar nicht so ein wirklicher Kampf sein und ich glaube, er wurde nicht umsonst auch vorher schon als Kirmesboxen beschrieben. Das beschreibt ja auch ungefähr die sportliche Erwartung aus meiner Sicht. So eine Show hat natürlich immer eine Berechtigung, wenn sie Menschen anzieht als Unterhaltung, aber sportlich hat das Ganze aller Voraussicht nach zumindest keinen Wert.
Floyd Mayweather Jr. kämpft in der Nacht zu Sonntag in Las Vegas gegen den irischen Ultimate Fighting Champion Conor McGregor. Ihr könnt euch diesen Kampf auch angucken. Es gibt ein Streaming-Portal, DAZN, das hat die Exklusivrechte für den deutschsprachigen Raum. Ist natürlich nicht für Umme, müsst ihr knappe 10 Euro für bezahlen. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Das ist Freitagabend. Pascal Fischer und ich wünschen euch irgendwas Schönes, Formidables. So können wir doch rausgehen, oder? Pascal,
klar, meinst klar. du? Alles, was ihr wollt, wünschen wir euch.
Also, ja. Schönen Abend für euch. Mein Name ist Sonja Meschkat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.